Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben gerade gehört und gesungen. Lebendiges Wasser, ich brauche das auch immer wieder, besonders heute. So, als ich diesen Text aus Römer 16 gelesen habe, besonders die vielen Grüße mit den vielen Namen, da habe ich gedacht, worüber willst du heute predigen? Und da ging es mir so wie unserem lieben Hannes, der letzten Sonntag hier über Römer 15 gepredigt hat. Da hat er das ja auch gesagt, dass er sein erster Eindruck es war, ja, worüber soll ich denn hier predigen? Aber je mehr ich mich in diesen Text hinein vertiefe, desto mehr lerne ich, dass hier sehr viel steht, warum Gemeinde so wichtig ist. Dass es eben nicht egal ist, ob man als Christ zu einer Gemeinde gehört oder nicht. Ich habe schon häufiger von Menschen die Sätze mitbekommen, die sagen, ich bin gläubig, aber eine Gemeinde, die brauche ich nicht. Das passt zum aktuellen Zeitgeist, der immer von Selbstbestimmung redet, nach dem Motto, ich bestimme über mein Leben. Eine Gemeinde stört mich dann nur, da müsste ich ja mich unterordnen. Da müsste ich ja verbindlich sein. Sich verbindlich für andere Menschen einsetzen, die nicht zur Familie gehören, das ist für viele Menschen hier bei uns in Deutschland mittlerweile völlig fremd. Paulus setzt hier aber ein Zeichen und das zeigt mir, nur mit Gemeinde geht es. Aber schauen wir erst einmal, was Paulus hier schreibt. Er schickt Grüße an nicht weniger als 27 Männer und Frauen, die er hier aufführt. Und dazu noch an mehrere Hausgemeinden. Später in diesem Kapitel schickt er den Römern Grüße von 6 seiner Mitarbeiter und Freunde, die er alle namentlich nennt. Und natürlich auch von sich selbst. Meine Anerkennung auch an Noah. Die Lesung war nicht einfach mit den vielen griechischen Namen. Es sind, wie gesagt, insgesamt es sind 33, die er nennt, aber es sind nicht alle, die er mit Namen nennt. Es sind 31 Namen, die hier auftauchen. Aber alles, nicht nur Namen, es sind ja Menschen, die dahinter stehen. Eine wahre Grußflut, das habe ich gedacht, als ich das las. Warum steht das hier so ausführlich in Gottes Wort? Warum hält Gott das für so wichtig, dass er es in die Bibel aufgenommen hat? Menschen haben zwar dafür gesorgt, dass der Römerbrief zum Neuen Testament gehört, aber sie wurden dabei vom Heiligen Geist, also von Gott selbst, geleitet. Also, was haben uns jetzt diese ganzen Namen zu sagen? Warum steht das in Gottes Wort? Das ist die längste Namensaufzählung in allen Briefen. Warum steht das hier so? Am besten, wir schauen erstmal auf Paulus selbst. Den Autor. Er ist der Apostel der Heiden, also der Nichtjuden. Er bringt die gute Nachricht, dass Jesus Christus der Herr und Erlöser der ganzen Welt ist, erst nach Kleinasien, also in die heutige Türkei, und dann nach Europa. Zuerst nach Mazedonien, im heutigen Nordgriechenland, und später dann bis nach Rom. Von Rom ist das Evangelium durch Paulus Mitarbeiter und Nachfolger dann bis nach Germanien gebracht worden, also ins heutige Deutschland, zu uns. Paulus hat viele Reisen unternommen, zu Fuß natürlich, das war damals so, zu Fuß, von Stadt zu Stadt. Dabei hat er sehr viel auf sich genommen, wie er selbst an einer anderen Stelle schreibt. Er hat gehungert, er wurde ausgepeitscht, gesteinigt, mit Ruten geschlagen, eingesperrt, aber nichts konnte ihn davon abhalten, das Evangelium zu verkünden, von Jesus zu erzählen. Ein gewaltiger Apostel. Früher, da habe ich immer gedacht, meine Güte, so kann ich niemals werden. So viel Kraft, so viel Geist, das ist da richtig übermenschlich, was Paulus da macht. Paulus scheint riesengroß. Ein Mann, der alles alleine schafft. Vielleicht habt ihr das auch schon gedacht, meine Güte, Paulus, da komme ich ja nie dran. So ein Riese des Glaubens. Aber wenn ich das letzte Kapitel des Römerbriefs lese, das wir gerade gehört haben, dann sehe ich, dass Paulus kein Starker war, der vielleicht noch einen Gehilfen mit auf die Reise mitnahm, aber sonst eben alles selber managte. Sondern er war das, was wir heute einen Teamplayer nennen, einen Teamspieler. Jemand mit einem großen Netzwerk, das ihn stützte, ohne dass er nicht auskam. Ohne viele andere Mitchristen hätte er nämlich niemals der Apostel der Heiden sein können und wir würden gar nichts über ihn in der Bibel lesen. Diesen großen Paulus gäbe es dann gar nicht ohne diese vielen Mitchristen, und zu denen gehören die 27, die er in Rom grüßt. Und er hatte ja ein noch viel größeres Netzwerk in Antiochia, in Ephesus, in Philippi, in Korinth, in Thessalonich. Überall hatte er Menschen, die ihm halfen, die ihm eine Stütze waren. Schauen wir uns jetzt mal die 27 Christen in Rom an, mal etwas genauer. Zuerst nennt er Paulus Phöbe. Ich lese ab Vers 1. Unserer Schwester Phöbe, die im Dienst der Gemeinde von Kenchreä steht, dürft ihr vertrauen. Nehmt sie freundlich auf, wie es für Christen selbstverständlich ist. Ihr tut es ja für den Herrn. Steht ihr bei, wo immer sie eure Hilfe braucht. Sie selbst ist auch ein Beistand für viele Menschen gewesen, nicht zuletzt für mich. So viel dazu. Phöbe lebte in Kenchreä, der Hafenstadt von Korinth in Griechenland. Hier kamen Menschen aus aller Herren Länder an, auf ihrem Weg von und nach Rom, Gallien, Spanien. Die Hauptreiseroute des Mittelmeers führte nämlich mitten durch Kenchreä. Die sind nicht einfach über das ganze Meer gesegelt, sondern immer an der Küste entlang. Und bei Kenchreä ist so eine kleine Landenge, da haben sie einfach die Schiffe manchmal auch drüber gezogen, heute ist da ein Kanal, und dann sind sie auf der anderen Seite weitergefahren. Deswegen war Korinth eine reiche Handelsstadt und Kenchreä war der Hafen. Wahrscheinlich hat sich Phöbe, die dort an diesem Hafen wohnte, um andere Christen auf der Durchreise gekümmert. Und sie war eben eine Dienerin ihrer Gemeinde, so sagt es Paulus. Und sie hat Paulus selbst geholfen. Sie war eine Helferin, eine Dienerin. Im 19. Jahrhundert haben sich die Gründer des Diakonissendienstes in Deutschland ausdrücklich auf Phöbe berufen, die eben immer für die Gemeinde gearbeitet hat. Sie ist in ihrem Dienst auch nach Rom gereist und hat dabei vielleicht den Brief des Paulus auch selber mitgebracht, wie eine Briefträgerin. Da steht ja nicht, aber da sie nach Rom sollte, ist das durchaus wahrscheinlich, dass sie ihn mitgenommen hat. Nach Phöbe grüßt Paulus Priska und Aquila. In der Apostelgeschichte, Kapitel 18, werden die beiden auch noch einmal erwähnt. Sie haben ihr Leben für Paulus eingesetzt. Paulus war ja in ganz vielen Gefahren. Priska, eine Frau, und Aquila, ihr Mann, haben Paulus also unter höchstem Einsatz geholfen, nämlich unter Einsatz ihres Lebens. Und das sind richtige Vorbilder. Die haben sich nicht geschont, um für Paulus da zu sein. Die hätten alles gegeben für ihn. Dann geht es weiter mit den Grüßen. Ich lese ab Vers 5. Grüßt meinen lieben Epänetus, der als erster in der Provinz Asia zum Glauben an Jesus Christus fand. Grüßt Maria von mir, die sich so viel Mühe um euch gemacht hat. Herzliche Grüße auch an Andronikus und Junia, meine jüdischen Landsleute, die mit mir wegen ihres Glaubens im Gefängnis waren. So kurze Andeutungen, aber da steckt ganz viel hinter. Hier könnte es auch Andronikus und Junias heißen. Da sind sich die Ausleger nicht ganz sicher, ob es Junia oder Junias waren. Wenn es Junias ist, dann waren es zwei Männer, die hier gegrüßt werden. Aber das nur am Rand. Wir halten aber fest, sie waren mit Paulus im Gefängnis eingesperrt. Was muss das für Paulus ein Trost und eine Hilfe gewesen sein, mit Geschwistern im Gefängnis zusammen zu sein? Auch wenn es ja ein schlimmer Ort war. Aber er war mit Geschwistern zusammen, mit Andronikus und Junia oder Junias. Auch das eine Hilfe für ihn. Später dann grüßt Paulus seine lieben Freunde Ampliatus und Stachys. Und wenn ich das lese, dann erkenne ich ganz viel Zuneigung. Er spricht ja auch von seinem lieben Stachys. Paulus muss die beiden also wirklich sehr gemocht haben. Und in Vers 13 schreibt Paulus dann, grüßt Rufus, den der Herr zu seinem Dienst auserwählt hat, und seine liebe Mutter, die auch mir eine Mutter gewesen ist. Wieder eine große Zuneigung. Die Mutter des Rufus hat sich um Paulus gekümmert wie um ihren eigenen Sohn. Auch das muss für Paulus eine große Ermutigung und eine große Stütze gewesen sein. Das sind, und ich glaube, das merken wir jetzt, das sind nicht einfach nur Aufzählungen irgendwelcher Namen. Absolut gar nicht. Sondern ich sehe darin Menschen, die für Paulus Familie waren. Die für ihn da waren, als er sie brauchte. Im Gefängnis sogar. Die ihr Leben eingesetzt haben, die eine Mutter für ihn waren. Freunde. Paulus, und das lernen wir hier, war kein Einzelkämpfer. Sondern er stand mitten in den Gemeinden, die er auch grüßen lässt. Er war abhängig von der Hilfe anderer, wie jeder Mensch auch. Die großen griechischen Helden wie Herkules, die haben ihre Taten ganz alleine gemacht. Ne? Großer, starker Herkules. Aber es sind nur Fantasiegestalten, die gab es nicht. Gab es nie. Paulus, der war ein Glaubensheld. Aber er war ein Mensch wie wir, der Gemeinde brauchte. Und wenn selbst ein so starker Mann wie Paulus, über den in der Bibel so viel steht, ein Netzwerk braucht, Menschen, die ihn stützen, wie viel mehr brauche ich als Christ Menschen, die mich stützen? Wie viel mehr brauchen wir alle Gemeinde? Denn Gemeinde heißt Gemeinschaft nach dem Motto, nur zusammen sind wir stark. Nur zusammen können wir was bewegen. Und nur zusammen geht unser Glaube nicht vor die Hunde. Wir sollen uns gegenseitig helfen, uns ermutigen, wie diese 27 Menschen Paulus Mut gemacht haben. Ich lese im ganzen Neuen Testament von keinem einzigen Christen, der ohne Gemeinde ausgekommen wäre. Selbst Jesus war ja kein Einzelkämpfer, sondern er hatte ja die Apostel, die Jünger um sich, ständig. Wie absurd zu glauben, wir könnten uns alleine als Christen durchs Leben durchschlagen. Das geht nicht gut. Irgendwann wird unser Glaube weich. Er schwankt und manchmal merken wir das gar nicht. Aber irgendwann ist er gar nicht mehr da und das merken wir auch nicht mehr. Und es ist niemand, der uns korrigiert, der uns darauf aufmerksam macht. Hier in unserer Gemeinde können Jüngere von Älteren lernen und umgekehrt. Heutzutage sitzt doch jeder in seiner eigenen Blase, so sagt man das ja heute, und umgibt sich nur mit Menschen, die genauso sind wie er selbst. Die Jungen sind bei den Jungen, die Älteren sind bei den Älteren. In der Gemeinde sind wir bunt gemischt. Nutzen wir das. Vielleicht kann eine ältere Frau für jemanden von den Jüngeren wie eine Mutter sein. Hier bei uns in der Gemeinde. Wie die Mutter des Rufus für Paulus eine Mutter gewesen ist. Timotheus, den Paulus hier auch erwähnt, das war ein junger Mann, aber er hat bei Paulus sehr viel gelernt. Und später hat er selber Christen gelehrt. Und umgekehrt konnten auch die Älteren von Timotheus eben sehr viel lernen. Timotheus von dem jungen Mann konnten die Älteren auch sehr viel lernen. Denn Timotheus war voll Heiligen Geist, das lesen wir dann später auch in den Timotheusbriefen. Dieser Austausch, der ist auch ganz wichtig zwischen Jung und Alt in der Gemeinde, dass wir uns mischen, dass wir aufeinander zugehen, dass nicht jeder in seiner eigenen Fraktion bleibt, weil dann lernen wir nichts voneinander. Nutzen wir das, dass wir hier in Lichtenau ein ganz großes Netzwerk haben, mit Menschen, von denen wir lernen können, die uns helfen, wenn Not am Mann ist. Ich finde zum Beispiel diesen Tischlein-Deck-Dich-Dienst bei uns in der Gemeinde so gut, bei denen eben für Familien gekocht wird, bei denen es wegen Krankheit oder Schwangerschaft eben schwierig ist, selbst zu kochen. Und das ist gelebte Liebe, von der wir ja gerade bei der Moderation gehört haben. Gelebte Liebe, das ist das. Und davon und genau davon schreibt Paulus hier auch an dieser Stelle im Römerbrief. Das ist gelebte Liebe, die er erlebt hat durch diese 27 Menschen. Dabei ist Dienst keine Einbahnstraße, versteht mich nicht falsch. Wir dienen uns nämlich gegenseitig, wie Paulus und seine Freunde. Paulus hat ihnen das Evangelium gepredigt von Jesus Christus und dafür haben ihm seine Freunde geholfen und ihn im Gefängnis besucht, ihn ermutigt. Und das schreibt er in anderen Briefen. Das ist Gemeinde. Keiner soll hier ausbrennen und keiner soll hier alleine arbeiten. Jeder soll immer auch von den anderen mitgetragen werden. Das ist gelebte Liebe und das ist Gottes Auftrag an uns. Traget einander. Ihr tragt mich, ich trage euch. Paulus fasst das in Römer 14, Vers 19 so zusammen. Das haben wir also auch schon mal in einer Predigt gehört. Römer 14, Vers 19. Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken. Mit allen Kräften bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken. Eine schöne Zusammenfassung. Letzte Woche hat Hannes vom priesterlichen Dienst gesprochen, den Christen leisten. Als es den Tempel in Jerusalem noch gab, da opferten die Priester für das Volk und baten um Gottes Gnade und Fürsorge. Christen opfern auch, nämlich Zeit und Kraft, um einander beizustehen. Nicht aus Pflicht, nicht weil wir das müssen, sondern weil Gott uns zuerst geliebt hat. Seine Liebe, die erreicht uns ja, weil er Jesus für uns geopfert hat, damit wir ewig bei ihm sein können. Also ich lerne in diesen paar Versen im Römerbrief mit dieser langen Aufzählung von Namen, wie wichtig Gemeinde ist. Für jeden. Und da gibt es keine Ausnahme. Keine. So viel dazu. Nach den Grüßen schreibt Paulus noch über etwas, das ihm so wichtig ist, dass es hier am Schluss seines langen Briefs noch einmal erwähnt wird. Ich lese diese Verse noch mal vor. Ab Vers 17. Zum Schluss, meine lieben Brüder und Schwestern, muss ich euch noch vor Leuten warnen, die eure Gemeinde spalten und durcheinander bringen. Sie verbreiten eine andere Lehre und widersprechen dem, was ihr gelernt habt. Mit solchen Leuten sollt ihr nichts zu tun haben, denn sie dienen nicht Christus, unserem Herrn. Es geht ihnen nur um die Erfüllung ihrer persönlichen Wünsche und Begierden. Mit schönen Worten und Schmeicheleien verführen sie ihre arglosen Zuhörer. So viel der Bibeltext. Paulus meint hier, dass die Christen bei dem bleiben sollen, was sie von ihm und den anderen Aposteln gelernt haben. Dass Jesus gleichzeitig Mensch und Gott ist, dass er für unsere Schuld ans Kreuz ging und nach 3 Tagen auferstand. Und dass er damit das Gesetz erfüllt hat, dass Nichtjuden eben nicht mehr das jüdische Gesetz befolgen müssen. Dass wir aus Glauben gerettet sind, nicht durch Werke. Das ist die gesunde Lehre. Es geht nicht darum, ein guter Mensch zu sein. Das höre ich auch immer wieder, wenn ich mit Menschen rede, die jetzt keine Christen sind. Ach, ihr Christen, ja, ich bin doch auch ein guter Mensch, da brauche ich Jesus nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir an Jesus glauben und ihn als unseren Herrn und Erlöser annehmen. Dann schickt Gott uns den Heiligen Geist, der uns immer mehr formt und so macht, wie er uns haben will. Er macht das, nicht wir. Und das können wir eben nicht selbst, das macht Gott. Der Glaube ist dazu nötig. Jesus ruft uns auf, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dazu sagt Paulus zum Beispiel im 8. Kapitel des Römerbriefs, das hatten wir auch schon gehört, Näheres. Über den Glauben, über die Rettung allein aus Glauben. Das werde ich jetzt nicht wiederholen, aber wer sich nochmal damit beschäftigen will, kann die dazugehörige Predigt natürlich auf unserer Website noch einmal anhören. Und natürlich auch die anderen Predigten in unserer Römerreihe. Es gab also schon damals, nur etwa 25 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung, schon Verführungen und Spaltungen in den Gemeinden, die die Menschen von dem wegzogen, was Jesus gesagt und vorgelebt hat, von dieser gesunden Lehre, von der wir gerade gehört haben. Und was die Apostel überliefert haben, so wie es im Neuen Testament steht, wurde auf einmal verfälscht. Was waren das für falsche Lehren, damals erstmal, von denen Paulus redet? Einmal die, dass auch Nichtjuden das Gesetz halten und sich beschneiden lassen müssen und sich an Essensvorschriften halten müssen. Dass wir doch noch Werke tun müssen, damit wir ewiges Leben haben. So, als sei das, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht vollständig. Als müssten wir doch selber was dazu tun. Dagegen geht Paulus auch im Römerbrief an. Und das sind Irrlehren der damaligen Zeit. Dazu kamen ein paar Jahrzehnte später dann auch noch Menschen, die sagten, Jesus sei zwar Gott gewesen, aber kein Mensch. Er sei quasi nur eine Erscheinung gewesen, die zwar so aussah, aber eben kein Mensch aus Fleisch und Blut war. Das war wirklich eine Lehre, das war ein Problem um das Jahrhundert nach Christus. Das hat die Gemeinden gespalten. Paulus hat das anscheinend vorhergesehen durch den Heiligen Geist, dass das so kommt. Aber was sind heute, jetzt Irrlehren, vor denen Paulus uns quasi jetzt hier in diesem Brief auch warnt, weil dieser Brief ist allgemeingültig. Der ist nicht an Zeiten gebunden, der gilt heute genauso wie damals. Also Irrlehren, die heute sich verbreiten, die betreffen zum Beispiel die Frage, wer Gott ist und vor allen Dingen, wie er ist. Gott ist die Liebe. Aber Gott ist eben auch heilig und gerecht, das sagt Jesus. Wenn ich höre und lese, was in manchen Gemeinden und Kirchen heute gepredigt wird, auch was in den Medien über Gott steht, dann bekomme ich den Eindruck, Gott würde in seiner Liebe über alles hinwegsehen, auch über die Sünde. Jeder könne zu Gott kommen, auch ohne Jesus, weil doch Gott die Liebe ist. Eine Irrlehre. Gott mag doch alle Formen der Liebe, höre ich da. Auch die homosexuelle Liebe zwischen zwei Männern, zwischen zwei Frauen. Liebe eines Mannes zugleich mehreren Frauen. Das ist doch alles Liebe. Liebe sei doch vielfältig, heißt es da. Es lebe die Vielfalt. Warum nur Sex in der Ehe? Gottes Herz ist doch so weit, so weit. Er wird doch Liebe nicht ablehnen, der liebe Gott. Hör ich immer wieder. Das klingt für heutige Ohren modern, das klingt zeitgeistig und das schmeichelt ein. Aber es ist eine Irrlehre. Wie heißt es in Römer 1,27? Ebenso haben die Männer die natürliche Beziehung zur Frau mit einer unnatürlichen vertauscht. Männer treiben es mit Männern, ohne sich dafür zu schämen und lassen ihrer Lust freien Lauf. So erfahren sie die gerechte Strafe für ihren Götzendienst am eigenen Leib. Römer 1. Klarer kann man es nicht ausdrücken. Und das steht im Neuen Testament. Paulus wird deshalb von vielen Menschen heute abgelehnt. Sie bezeichnen ihn als Hassredner. Hassrede ist ja ein sehr beliebtes Wort mittlerweile. Aber Paulus sagt nur, was auch Jesus gepredigt hat und was Gott ihm durch den Heiligen Geist eingegeben hat. Das ist nicht auf Paulus Mist gewachsen, das ist Gott selbst, der spricht. Lassen wir uns nicht verführen. Wir sollen allen Menschen mit Liebe begegnen, ihnen Gutes wünschen. Egal, was sie sind, woher sie sind und wie sie aussehen. Ja, das sollen wir. Auch egal, was sie tun, wir sollen ihnen trotzdem mit Liebe begegnen. Wir sollen Sünder lieben. Aber das, was sie tun, die Sünde nämlich, die sollen wir kompromisslos ablehnen. Da gibt es kein Vertun. Und wir sollten diese Lehren nicht in unsere Gemeinde hineinlassen. Sie schmeicheln sich ein. Gott ist die Liebe. Ne? Gott ist doch die Liebe. Schmeichelt sich ein. Paulus wusste das. Vorsicht. Es gibt leider eben immer noch Irrlehren. Da gibt es noch eine, die sich so schön einschmeichelt. Dass Gott nur Wohlstand und Gesundheit für uns im Sinn hat. Das ist zum Beispiel so eine Lehre. Das klingt erstmal gut, das passt doch zum Gott der Liebe, ne? Doch was ist, wenn wir krank sind und arm sind? Dann haben wir nicht genug geglaubt? Das sagen jedenfalls dann einige. Nach dem Motto, wer glaubt, dem schenkt Gott doch alles. Auch Geld und Wohlbefinden und Gesundheit. Und wer dann krank ist, da gibt es ja wohl einen Mangel. Das ist das sogenannte Wohlstandsevangelium. Aber das ist nicht biblisch. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief 12, Vers 7, Paulus selber schreibt das, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde, schreibt Paulus. Ein quälendes Leiden, andere Übersetzungen gehen da wörtlich mit um, da steht mich wörtlich ein Stachel im Fleisch. Auf jeden Fall etwas, was ihm wehgetan hat. Wir wissen nicht, was das war, aber wir wissen, dass Paulus an etwas litt, was Gott ihm nicht weggenommen hat. Hat er nicht genug geglaubt, Paulus? Absurd. Davon steht in der Bibel nichts, im Gegenteil. Er war ein Glaubensheld. Er schreibt ja, dass er nicht überheblich wird, deswegen hat Gott ihm das gelassen. Wahrscheinlich war es eine Krankheit, so sagen es die Ausleger. Wahrscheinlich war es eine Krankheit, die ihm nicht genommen wurde. Also das ganze Wohlstandsevangelium ist damit in Staub aufgelöst. Wenn jemand wie Paulus krank oder zumindest diesen Stachel im Fleisch hatte und er hatte immer gebeten, dass Gott ihm das wegnimmt, hat er nicht, dann ist das absurd. Könnt ihr vergessen. Wohlstandsevangelium weg. In den Mülleimer, wo es hingehört. Warum wir manchmal schwer krank werden oder Menschen verlieren, die wir haben, warum Gott uns das alles aufbürdet, das können wir nicht sagen. Aber eins wissen wir, Gott trägt uns, er lässt uns niemals fallen, egal was passiert. Niemals, er ist immer da, auch wenn es ganz dunkel um uns ist. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück. Und das lesen wir auch in den Paulusbriefen. Immer wenn für Paulus die Not groß war, dann haben ihm andere geholfen. Und da kommen wir wieder auf das Netzwerk zurück. Im Auftrag Gottes, wie die 27, die waren für ihn ein Licht. Aber was wir nicht sollen, ist uns selbst zu quälen mit der Frage, ist meine Krankheit eine Strafe? Habe ich nicht genug geglaubt? Mit solch quälenden Zweifeln, da können wir uns nämlich selber fertig machen. Also lasst uns nicht dieser Irrlehre glauben, dass echte Christen stark, reich und gesund sein müssen. Das ist nicht so. Also seien wir wachsam, prüfen wir alles und was wir hören, ob es wirklich so in der Bibel steht. Und wenn das so nicht da steht, dann Ohren zu, Irrlehre. Davor warnt Paulus uns hier im 16. Kapitel. Deswegen bin ich jetzt auch nochmal ausführlich auf diese Irrlehren eingegangen. Zum Schluss dieses 16. Kapitels und zum Schluss des ganzen Römerbriefs steht jetzt ein wunderschönes Lobgebet. Und ich lese es vor ab Vers 25. Gott sei gelobt, er gibt euch Kraft und Stärke durch die rettende Botschaft von Jesus Christus. Durch meine Predigt habt ihr davon gehört und nun lässt diese Botschaft euch erkennen, was seit ewigen Zeiten verborgen war. Schon die Propheten haben in den heiligen Schriften davon gesprochen, und nach dem Willen des ewigen Gottes sollen nun Menschen aus allen Völkern die rettende Botschaft hören, Gott vertrauen und tun, was ihm gefällt. Dem allein weisen Gott, den wir durch Jesus Christus kennen, ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Hier fasst Paulus nochmal das zusammen, was er der Gemeinde in Rom sagen möchte. Er will, dass sie bei der gesunden Lehre bleiben, dass Jesus der Retter ist. Am Anfang des Römerbriefs schreibt Paulus, dass wir Menschen alle scheitern. Die Juden wollten das Gesetz erfüllen, um zu Gott zu kommen. Das gelang ihnen nicht. Auch die Nichtjuden würden gerne gute Menschen sein, Gottes Maßstäbe erfüllen, aber das gelang ihnen auch nicht. Kein Mensch kann das. Deshalb hat Gott seinen Sohn geschickt, damit er uns rettet. Er nimmt unsere Schuld auf sich. Er trägt sie quasi auf seinem Rücken nach Golgatha. Mit seinem Tod, da stirbt auch unsere alte Natur, die voller Sünde ist. Und durch Jesu Auferstehung haben wir neues, ewiges Leben. Wenn wir an ihn glauben, dann rettet er uns. Er befreit uns von unserer Schuld durch unsere bösen Taten und Gedanken. Und niemand kann sich von bösen Gedanken freisprechen. Aber Jesus befreit uns. Die Taufe ist ein Symbol dafür. Wir sind zwar immer noch schwache Menschen, aber der Heilige Geist wohnt in uns, wenn wir an Jesus glauben. Er führt und leitet uns und macht uns dann fähig, Gutes zu tun. Er hat uns zu neuen Menschen gemacht. Und jetzt dürfen wir uns auf Jesu Wiederkehr freuen und auf unser ewiges Leben bei Gott, unserem Vater. Nichts kann uns von dieser Liebe trennen. Zwar lehnt die Mehrheit des jüdischen Volkes Jesus ab, Paulus leidet auch darunter. Trotzdem bleibt Israel Gottes erwähltes Volk und in der Zukunft wird Israel ebenso wie die gläubigen Nichtjuden gerettet werden, wenn Jesus zurückkommt und sichtbar über unsere Erde herrscht. Über all die Dinge haben wir in unserer Römerbriefreihe Predigten gehört. Und Paulus lobt in diesen wunderschönen Versen, dass Gott sein Geheimnis gelüftet hat, dass alle Völker das Evangelium hören sollen, damit sie gerettet werden und Gott vertrauen. Und genau das ist es auch, was Paulus uns zuruft. Vertrauen wir Gott. Er will uns vor dem ewigen Tod retten. Durch Jesus. Gott hat nämlich alles für uns geopfert. Sein Liebstes, seinen Sohn. Ein größeres Opfer, das gibt es gar nicht. Und diesen Gott, der uns alles schenkt, der uns aus Gnade rettet, von ihm können wir uns leiten und führen lassen. Durch seine Kraft und durch seine Liebe lieben wir selber so stark, dass wir dann füreinander da sein können. Gottes Liebe macht uns so stark, dass wir uns gegenseitig tragen können in dieser Gemeinde. Und das ist unser Dienst als Priester Gottes, also als Menschen, die den einzigen Gott verehren, den es gibt. Den Vater, der uns unendlich liebt. Der sagt, glaubt mir, kommt zu mir. Glaubt meiner guten Botschaft, denn sie ist die Wahrheit, die einzige Wahrheit, die uns rettet. Darum geht es im Römerbrief. Und damit wollen wir auch diese Predigtreihe schließen. Mit diesem Aufruf Gottes, glaubt mir, glaubt Jesus Christus. Jesus in allem. Amen.